Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast.
Ich wollte dich unterbrechen. Ich sitze gegenüber vom Simon.
Und ich von der Simone, hallo. Und willkommen zurück heute wieder mit einer vollen Power gespielt. Und hier sind Spiele dabei, von denen habt ihr noch nie etwas gehört. Von denen solltet ihr vielleicht aber was hören. Oder
vielleicht
Spiele,
doch nicht.
Die meisten Leute schon kennen, wer weiß. Es sind auf jeden Fall ungewöhnliche Titel dabei, von Spielen, die eher in Nischen sind, würde ich sagen. Und weil es so ungewöhnlich ist, wollen wir natürlich auch direkt anfangen mit dem allerersten Spiel. Und wir machen hier ein kleines Experiment, denn das Spiel hat Simone noch gar nicht gespielt.
Wow.
Ja, aber ich muss darüber sprechen. Mir liegt so viel auf dem Herzen. Ich will mehr über dieses Spiel berichten irgendwie. Beziehungsweise ich habe ja noch gar nicht über das Spiel berichtet, außer der Simone schon im Privaten. Und habe dich ja auch genötigt dazu, dass wir das auf jeden Fall bald spielen müssen.
Ja, aber dementsprechend kann ich da leider nicht so wirklich was zu erzählen. Deswegen müsst ihr jetzt dem Simon zuhören.
Ich bin gespannt, wie gespannt du danach noch bist auf das Spiel. Wir werden es ja hoffentlich demnächst spielen und geben dann auch noch mal ein Update. Ich habe es bisher erst dreimal gespielt, was generell bei Spielen ja nicht immer repräsentativ ist und bei dem Spiel wahrscheinlich auch nicht. Aber es wird ein Update geben. Das Spiel, worüber ich sprechen möchte, ist Indonesia. Und Indonesia ist ein Spiel von Jeroen Doemen und Joris Wirsinga. Und das sind beides Autoren von dem Verlag Splotterspellen aus den Niederlanden. 1997 wurde das gegründet, dieses Unternehmen, und hat währenddessen so berühmte Spiele hervorgebracht wie das Food Chain Magnet oder das wunderbare Bus tatsächlich. Und andere Spiele, über die ihr demnächst im Podcast mehr hören werdet, denn ich bin im Splotterspellen-Modus drin. Ich bin komplett im Hype.
Das ist deine neueste Obsession, ja.
Ja, und ihr werdet, wie gesagt, wir haben hier im Hintergrund schon die nächsten Spiele von Splotter auf dem Tisch gehabt, aber noch nicht häufig genug gespielt. Das werden wir aber nachholen und dann werden wir definitiv im Podcast über Roads and Boats und Antiquity sprechen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber, dass ich das endlich für mich entdeckt habe. Bus ist ja schon länger in unserer Sammlung und vielleicht fragen sich jetzt die eine oder andere Person, was ist Splotterspellen denn jetzt eigentlich? Was ist an diesem Verlag besonders? Und da könnte man erstmal sagen, das ist ein Verlag, der ungewöhnliche Spiele macht, die meistens irgendwie ein Augenmerk auf Ökonomie und Interaktion am Tisch legen. Und so ist es bei Indonesia auch. Indonesia ist 2005 in der Erstauflage erschienen und dieses Jahr gab es dann endlich die dritte Auflage, die tatsächlich auch deutlich, deutlich besser nochmal aussieht als die ersten Varianten. Und es geht darum, ein Reichtum aufzubauen in Indonesien zur Zeit des Sultans. Mhm. Und dafür werden wir Produktion machen auf verschiedenen Inseln des Indonesien-Bereiches. Wie nennt man das? Von Indonesien.
Ja.
Und werden dort Sachen anbauen, wie zum Beispiel Gewürze, ja, oder Öl, Kautschuk, und werden die dann an die Städte liefern, die noch brauchen. So, das Interessante ist aber, es gibt keine Landwege in diesem Spiel, denn alles wird über Schiffe transportiert. Und in diesem Spiel ist eigentlich das Interessanteste, dass man versucht, die Güter möglichst kostengünstig zu Städten zu liefern und möglichst mit seiner eigenen Schifffahrtslinie. So, weil dann bezahle ich niemandem was dafür. Benutze ich Simones Schifffahrtslinie, kriegt Simone für jedes Meeresfeld, was sie dabei überquert, diese Fracht, kriegt Simone 5 Münzen.
Ja? Das ist doch eigentlich ganz nett für mich.
Das ist ganz nett. Und je länger das Spiel geht, desto wahrscheinlicher wird das auch, denn es gibt eine entscheidende Regel im Spiel. Und zwar, wenn produziert wird, muss so viel verkauft werden wie möglich. Heißt, ich kann nicht sagen, oh, Simones Linie ist mir jetzt ein bisschen zu teuer, ich liefere das mal nicht an die Stadt. Nee, nee, darfst du nicht. Selbst wenn du Verlust machst und über die halbe Map transportieren musst, musst du die Ware abliefern an die Stadt. Mhm. Ja? Das ist eine der interessantesten Regeln eigentlich in diesem Spiel, das vor allen Dingen hinten heraus total spannend wird. Das andere Coole in dem Spiel ist, dass wir für fast gar nichts Geld bezahlen müssen. Das ist total genial. Also in unserem Spielzug bieten wir tatsächlich darauf, wer anfängt. Das ist etwas, wo wir Geld investieren. Allerdings geben wir das Geld nicht aus, sondern wir nehmen es nur aus unserem Cash raus und legen es an in unserer Bank. Da kommen wir aber nicht mehr dran. Heißt, wir nehmen das Geld aus dem Umlauf, aber es zählt nachher trotzdem als Siegpunkt.
Ah, dazu. Okay, also es ist nicht verloren.
Es ist nicht verloren, genau. Und danach dürfen wir tatsächlich Unternehmen kostenlos nehmen. Ne? Also ich gehe das jetzt nicht chronologisch, sondern so sinnhaftig durch. Wir dürfen Unternehmen uns kostenlos nehmen. Jeder darf sich, wenn er einen freien Slot hat, darf er sich ein Unternehmen nehmen. Sagt, ich möchte hier gern das Gewürzunternehmen haben, kriegst ein Häuschen, platzierst das auf der Stelle und hast ab da ein Gewürzunternehmen quasi. Komplett kostenlos. Wir dürfen auch jeden Zug kostenlos eine Verbesserung durchführen. Zum Beispiel, dass wir mehrere Unternehmen gleichzeitig haben dürfen oder dass unsere Schiffe nicht nur eine Ware transportieren können, sondern zwei zum Beispiel. Was es auch viel schwerer macht für Simone, vielleicht nicht alle Waren an mich verkaufen zu müssen, durch mich transportieren zu müssen und so weiter. Also auch da wieder kostenlos. Und selbst wenn wir expandieren wollen mit unserem Unternehmen, können wir das häufig kostenlos machen, denn wir expandieren oder müssen expandieren und eine neue Produktion hinlegen, wenn wir alles verkauft haben. Bedeutet, dass wir größtenteils in dem Spiel Sachen umsonst kriegen. Haben wir nicht alles verkauft, dürfen wir es auch kaufen, ist aber so eine Kleinigkeit, die definitiv auch entscheidend sein kann. Aber es gibt nur wenige Ausnahmen, wo wir wirklich Geld in die Hand nehmen müssen. Und das Einzige, wo es so richtig um Geld geht, ist beim Mergen. So, was heißt Mergen? Heißt, wir legen Unternehmen zusammen. Und dabei geht es auch um so eine Art Versteigerung. Denn wir dürfen, selbst wenn wir keine Anteile an beiden Unternehmen, die zusammengelegt werden, besitzen, dürfen wir mitbieten, wenn wir noch einen freien Slot zur Verfügung haben. Bedeutet, Simone sagt, ich würde gerne, dazu muss man es tatsächlich vorher aber auch erforscht haben in dieser Verbesserungsleiste, ich würde gerne mein Unternehmen Gewürze mit deinem Unternehmen Gewürze zusammenlegen. Dann agieren die als eins, belegen nur noch einen Slot. Würde ich gerne machen. Und wir starten bei einem gewissen Startangebot und dann dürfen wir reihum quasi ein Gebot festlegen. Danach wird alles fair aufgeteilt und plötzlich hat Simone zwei Gewürzunternehmen in eins quasi. So, Simone hat aber vielleicht mir jetzt dafür Geld gegeben. So, weil sie muss meinen Anteil ja bezahlen, je nachdem wie viele Produktionsstätten ich habe. Und jetzt weiß ich, Simone hat gar nicht mehr so viel Geld. Dann nehme ich doch mal ihr Schiffunternehmen und lege das mit dem Schiffunternehmen vom Tobi zusammen und starte eine Auktion und nehme euch beiden oder versuche beide Unternehmen wieder zusammenzuführen. Und so kann es sein, dass in einem Zug mehrere Unternehmen plötzlich ihren Besitzer wechseln und die Karten komplett neu gemischt werden.
Klingt ein bisschen crazy.
Das klingt crazy, ist es auch. Das passiert gar nicht so häufig im Spiel, wie man denken würde. Das ist jetzt nicht so, dass man in jedem Zug wirklich das hat, weil man ja auch neue Unternehmen gründen will und so. Aber es bringt unfassbar Dynamik rein, weil das, was du aufgebaut hast, nicht unbedingt bis zum Spielende für dich da ist. Und wenn man merkt, mir ist das jetzt gerade zu stark, dass Simone das die ganze Zeit für sich hat, versuche ich vielleicht, die Sachen dann doch mehr anders zusammenzulegen. So, es wird aber immer schwerer, Firmen, die schon zusammengelegt wurden, auch nochmal zusammenzulegen. Also auch das wieder ein Faktor. Und da geht es schon darum, natürlich zu gucken, wie viel Geld biete ich? Wann biete ich Geld? Denn das Allerwichtigste für die Endwertung ist, in der letzten Runde werden alle Ausschüttungen, die gemacht wurden, wenn wir Waren verkaufen und mit Schiffen transportieren, verdoppelt und zu unserem Endgeld hinzugefügt. Also auch da muss man wieder im Kopf haben, wie viel möchte ich wann eigentlich für diese Firma ausgeben, damit ich später trotzdem noch mehr gemacht habe, als ich jetzt ausgegeben habe. Und so passieren teilweise Mindgames. So passiert es auch, dass man darauf wartet, dass jemand sich ein Unternehmen schnappt, damit man selbst zum richtigen Zeitpunkt das Unternehmen von dem anderen dann wegschnappen kann. Und das macht enorm viel Spaß. In den Partien, die ich jetzt hatte, war es schon so, dass es sich schon ähnlich angefühlt hat. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, okay, jedes Mal total krass anders, aber es lebt natürlich von der Unterschiedlichkeit der Gruppe und wir platzieren auch Städte auf diesen Inseln und auch das bringt sehr viel Asymmetrie rein, weil man gegebenenfalls zu völlig anderen Regionen in der Map kommen muss und da andere Schifffahrtsunternehmen beispielsweise wertvoller sind. Ja, es ist ein unfassbar rundes Spiel. Also ich habe nichts an diesem Spiel zu kritisieren. Das ist total krass, habe ich selten. Selbst in der dritten Auflage jetzt sieht tatsächlich die Karte auch toll aus. Wir haben schöne Marker auch. Wir haben so Glasscheibchen, die wir als Städte hinlegen. Die Städte können wachsen. Es ist schon fast so eine Mini-Wirtschaftssimulation auch in diesem Spiel. Wo aber ich sagen würde, wenn man ein, zwei Runden gespielt hat und das Spiel hat ja ein paar Runden, dann ist man auch drin. Du kennst es oder du wirst es beurteilen können von den anderen Splotter-Games, die wir jetzt gespielt haben. Die Regeln sind super dicht geschrieben, aber wenn man ein, zwei Runden gespielt hat, dann ist es nicht so, dass man davon überfordert ist, wie das Spiel jetzt überhaupt abläuft. Wie jetzt beispielsweise bei einem Inventions von einem Lacerda, wo man doch erstmal überhaupt in den Gameflow vielleicht reinkommen muss. Sondern die Möglichkeiten sind zwar klar, aber die Spieltiefe kommt über die Interaktion und die anderen Mitspieler und Mitspielerinnen. Und das finde ich bei diesem Spiel hier auch nochmal ganz herausragend. Es ist so, dass man das Spiel schon wir haben es bisher nur zu dritt gespielt. Ich würde es auch gern zu viert mal austesten. Vielleicht ja dann beim Brettspielwochenende, was jetzt schon wieder in der Vergangenheit liegt, wenn ihr das hört. Aber das Interessante ist wirklich, dass es wir haben auch schon knapp 4 Stunden gespielt. Wir haben es auch schon in 3 Stunden geschafft, dass das sich null so anfühlt. Also das erinnert mich dann doch schon fast an den 18XX. Du wirst es ja auch beurteilen können. Auch da ist es ja so, die Zeit geht ja super schnell um. Wobei ich finde, bei Indonesia sogar noch eine Spur schneller, weil die Phasen so belohnt sind. Und man denkt, auch beim nächsten Mal, dann verbessere ich aber das. Oh, jetzt habe ich aber da nochmal Bock drauf. Und dann verändert sich dieses gesamte Spielbrett. Es ist, finde ich, auch nicht so kompliziert wie in den 18XX, weil man eben nicht diese Dividendengeschichte hat, sondern weil es wirklich erstmal ums Merchen geht. Aber es ist trotzdem bei einer 3,98 gerankt von der Komplexität. Wobei ich sagen würde, die Einstiegshürde ist jetzt gar nicht so krass. Sie ist schon Expertenniveau, aber jetzt nicht so crazy. Mhm. Aber du kannst dich hier halt auch wieder ins Aus manövrieren, ne? Also bei Future Magnet ist es ja auch so. Du kannst Züge machen, da hast du relativ schnell verloren. Hier würde ich sagen, kann man das noch relativ gut retten. Aber in der allerersten Partie war es schon so, dass eine Person durch einen Fehler abgeschlagen war, die er in der nächsten Partie nicht mehr gemacht hat.
Aber das war ja jetzt bei den anderen Spielen eigentlich auch so.
Ja.
Dass man da schon ziemlich schnell verlieren konnte und man aufpassen muss.
Genau, und ich finde, das ist aber auch in Ordnung, wenn man das vorher weiß. Und da weiß auch jede Person, ist das was für einen was ist oder nicht. Für mich war Age of Steams zum Beispiel nichts. Das möchte ich nicht nochmal spielen. Ich denke, dass auch andere hier sich über sich selber sehr viel ärgern werden. Es ist ein Spiel, bei dem auch Geduld gefragt ist, weil gerade die Schifffahrtslinien am Anfang relativ wenig abwerfen, weil die Wege noch recht kurz sind, aber es im Late Game schon wirklich viel abwirft. Also es geht immer darum zu schauen, will ich jetzt wirklich long-term was abschöpfen oder möchte ich jetzt lieber im Kurzen irgendwie schnell Profit machen und dann mein Unternehmen irgendwie möglichst schnell wieder abgeben. Kann man sich überlegen. Für mich war Indonesia eine wirklich krasse Spielerfahrung bisher. Ich möchte das Spiel so viel mehr spielen. Ich habe auch überlegt, wann war das zuletzt der Fall bei so einem komplizierten Spiel. Da fällt mir wirklich nur Molly House ein und 18XX als Genre. Und es hat sich bei mir instant in meine Top 30 direkt geboostet. So, und auch da wieder interessanterweise Habe ich im Discord eine kurze Diskussion auch darüber geführt, weil jemand gefragt hatte, wie sieht denn das bei den anderen Spielen in den Top 30 aus? Wie oft hast du die denn gespielt? Und da hatte ich ausgerechnet, dass wenn man Mindbug, was ich ja über 535 Mal gespielt habe, ich glaube, ich bin bei 540 oder so, wenn man das rausrechnet und ich die Plätze 2 bis 17 dann ungefähr, hatte ich nur so im Kopf, wenn ich da im Durchschnitt gehe, bin ich bei über 50 Partien. Also will das was heißen bei Indonesia. Indonesia ist da wirklich eine absolute Ausnahme und ich bin mir absolut sicher, dass das vielleicht sogar mein Top 1 dieses Jahres werden wird.
Ja, ich bin gespannt darauf, wenn ich es dann mal ausprobieren konnte, was ich davon halten werde.
Ihr werdet es hören in dem Podcast auf jeden Fall. Ich kann wirklich nur noch mal betonen, dass das ein Spiel ist, wo ich auch sage, das hat für mich das Eurogame für 3 bis 4 Personen auch gerade so ein bisschen abgeschafft, weil es die Überlegungen und die strategische Tiefe von einem Eurogame hat, aber dafür die Interaktion. Ja, es ist trotzdem kompliziert und man wird viel überlegen müssen, aber es hat immer dieses Investment, was machen die anderen jetzt in ihrem Zug und nicht ein solitäres Eurogame, wo es vielleicht auch egal ist, ob ich es zu dritt oder viert oder zu zweit spiele. Da haben wir ja auch schon mal häufiger drüber gesprochen.
Ja.
Gut, machen wir weiter. Simone, du darfst mit dem nächsten Spiel weitermachen.
Was ist denn das nächste Spiel überhaupt?
Es geht um einen Kickstarter, den ich nicht bei Kickstarter unterstützt habe.
Mensch.
Haha, in der letzten Folge noch erwähnt. Und jetzt habe ich mal auf dem normalen Markt zugeschlagen. Hatte von dem Spiel wenig gehört, aber es hatte mich direkt gecatcht. Es geht um Echoes of Emperors.
Oh, und da soll ich jetzt was zu erzählen.
Ja, ich kann ja erstmal die Rahmendaten.
Echoes of Emperors, ja okay, dann die Rahmendaten.
Ja, Echoes of Emperors ist ein Spiel, was eigentlich nur für 2 Personen ausgelegt ist. Es gibt aber auch eine Schachtel, die kann man zu viert spielen, die besitzen wir aber nicht. Und ist mit einer Spieldauer von 45 bis 90 Minuten angegeben und in einem Kennerniveau, würde ich mal sagen. Und was es so interessant macht, ist, für mich ist es so eine Mischung aus so einem ganz schnellen Age of Empires mäßigen Spiel, also ein bisschen Aufbau und Schach aber irgendwie.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt auch noch, von wem das ist.
Das kann man tatsächlich bei BoardGameGeek leider nicht sehen, denn es ist bei Volkaban Studio erschienen und die haben tatsächlich keine Autoren in ihrem BoardGameGeek-Eintrag eingetragen.
Oh. Okay.
Und haben bisher auch noch nichts anderes gemacht. Also auch das wieder sehr interessant.
Ja, was machen wir bei Echoes of Emperors? Wir spielen jeder so ein altes Reich, würde ich mal sagen.
Mhm.
Also wir können das Römische Reich spielen, wir können die Mongolen spielen, das Byzantinische Reich.
Ja, genau.
Und wir spielen gegeneinander und versuchen, die Hauptstadt des Gegners zu zerstören. Und das machen wir, indem wir Figuren ausspielen, beziehungsweise wir spielen Infanterie- und Kavallerie-Einheiten aus, weisen denen eine Figur zu von unseren 6 Figuren, die wir zur Verfügung haben, und spielen die eben auf das Spielbrett. Das Spielbrett ist aufgeteilt in so 9 Plättchen, die dann jeweils nochmal 4 unterschiedliche Biome sozusagen haben. Und auf diesen Plättchen und auf diesen kleinen Abschnitten können wir uns Ressourcen holen, indem wir kleine Siedlungen bauen. Dann setze ich zum Beispiel eine Siedlung in das Waldgebiet rein und bekomme dann Holz. Und Holz, Nahrung und Gold brauche ich eben, um Karten ausspielen zu können. Die Einheiten sind unterschiedlich teuer. Die teuren Einheiten sind meistens auch die besseren Einheiten. Und was ich sonst noch in meinem Zug machen kann, ist, ich darf jede Einheit einmal bewegen nach ihren Bewegungsregeln und ich darf eine Aktion durchführen. Und das ist meistens entweder eine Siedlung bauen oder eine Kaserne beispielsweise bauen, über die ich Einheiten ins Spiel bringen kann, oder angreifen. Und beim Angreifen ist es so, wenn wir auf demselben Feld stehen wie der Gegner, dann führen wir einen Nahkampfangriff durch. Der Gegner darf aber zurück angreifen. Also wir fügen uns beide gegenseitig den Schaden zu. Ich kann aber auch eventuell einen Fernkampfangriff starten. Da muss ich keine Angst vor Vergeltung haben. Und so versuche ich eben, die Oberhand zu gewinnen und letzten Endes auch eben die Hauptstadt des Gegners zu besiegen.
Genau, wichtig zu sagen ist noch, dass in Kasernen oder auch der Hauptstadt die Einheiten natürlich nicht angegriffen werden können, sondern da eben die Kasernen oder Hauptstädte angegriffen werden. So kann man seine Einheiten auch auf Kosten der Gebäude irgendwie schützen. Und was auch wichtig zu sagen ist, dass die unterschiedlichen Bevölkerung auch sich sehr unterschiedlich spielen. Ne? Wir haben das eine Deck, was sehr auf Schnelligkeit ausgelegt ist, viel Bewegung. Die anderen, die können super sich über Wasser bewegen. Die anderen sind eher ein bisschen verteidigender und man muss sich schon so ein bisschen auch darauf einlassen, wie ist denn jetzt eigentlich der Spielstil von der Bevölkerung? Und ja, was ist das, was mich dann gepackt hat, das Spiel zu kaufen? Das war tatsächlich erstmal die Optik, denn es sieht erstmal schon auch so ein bisschen Kickstarter-typisch aus, denn es ist optional, dass man so große Figuren dazu kauft. Wir haben die jetzt in Holzoptik, die sind wirklich riesig und sehen schon auch fast so aus wie handgemacht, werden wahrscheinlich nicht handgemacht sein, ne?
Nee.
Aber die sehen so ein bisschen aus, wie wenn früher... Also wie man sich so ein bisschen vorstellt, wie die Römer vielleicht auch irgendwie Schach gespielt haben, ne?
Ja, schön. Ich glaube, die sind auch von Ausgrabungen und solchen Sachen inspiriert.
Genau.
Und dann halt nachproduziert.
Und es sieht wirklich extrem cool aus. Ich hatte das Spiel auch schon einmal bei der Arbeit mit und habe es mit meinem Klienten gespielt. Der war auch total begeistert von den Figuren und war, dem musste ich überhaupt gar nicht überreden, dass wir das Spiel ausprobieren, sondern dachte, oh ja, okay, krass, was sind das denn für tolle Figuren? Und dabei ist es auch noch interessant, dass die Figuren auch noch unterschiedlich aussehen. Ne? Also ich hatte zum Beispiel dieses eine Katapult, dafür hattest du da das Schiff, ne? Also jeder hat 6 Figuren und die sehen auch noch unterschiedlich aus. Wichtige taktische Entscheidungen sind auch König und Königin, die nämlich nur einmal auf dem Spielbrett sein dürfen, die aber einen Bonus haben. Der eine hat, die Königin hat mehr Leben, der König hat mehr Angriff.
Genau.
Wenn die aber geschlagen werden und sterben, dann kommen die nicht wieder zurück auf den Platz, sondern sind für dieses gesamte Spiel entfernt. Alle anderen Figuren kommen dann einfach wieder auf den Platz zurück und wir können eine andere Einheit dahin spielen. Das kann nachher in manchen Situationen schon das Zünglein an der Waage sein, weil man dann einfach eine Figur weniger auf dem Spielbrett haben kann oder zwei.
Ja.
Insgesamt würde ich auch sagen, dass man bei dem Spiel echt ein paar Partien braucht. So in der ersten Partie waren wir beide so ein bisschen, dass ich dachte, boah, das hat sich jetzt aber auch ein bisschen gezogen. Wieso war das denn jetzt so? Und dann hatte ich bei Board Game Geek gelesen, dass einer 3 Stunden an einer Partie gesessen hat.
3 Stunden?
Wirklich? Und da dachte ich, nee, also der hat da schon ein bisschen was falsch gespielt. Und wir haben es jetzt tatsächlich die letzten Male so gehabt, dass wir dann auch mal in 20 Minuten gewonnen haben und wir jetzt so im Schnitt bei den 6 Partien, die wir gespielt haben, bei 32 Minuten sind. Ich finde, das ist auch relativ repräsentativ. So ungefähr eine halbe Stunde sollte man mit schnell spielenden Menschen auch einplanen. Und wir haben jetzt auch die Fraktionen alle durch, teilweise auch mehrfach gespielt. Ich muss sagen, dass mich das Spiel schon irgendwie mit jeder Partie ein bisschen mehr catcht. Warum? Es ist in relativ kurzer Zeit gespielt. Also eine halbe Stunde mit irgendwie so ein Aufbaufeeling kommt ja doch durch die Siedlung. Man muss am Anfang gucken, welche Ressourcen brauche ich, was habe ich für Handkarten. Wir haben mittlerweile auch gesagt, ab der nächsten Partie führen wir auch eine Hausregel ein, dass wir einen Mulligan machen dürfen, weil du letztes Mal, glaube ich, sehr viel Pech hattest mit der Starthand.
Mhm.
Dass man da auch nochmal irgendwie so ein bisschen manipulieren kann, weil das macht es einfach fairer. Und es gibt einfach verschiedene Taktiken, die man fahren kann. Will man zum Beispiel eine Kaserne in die Nähe der gegnerischen Hauptstadt bauen, um da schnell irgendwie Einheiten ins Spiel zu bringen? Oder habe ich vielleicht eine Karte, die mich auch eine Einheit auf eine Siedlung bringen lässt, wie ich in der letzten Partie? Es war extrem stark, hatte ich sehr verunsichert. Vor allen Dingen, weil ich tatsächlich gibt es nicht nur Kavallerie und Infanterie, sondern es gibt ja auch Belagerungseinheiten und sowas.
Ja, die sind
und
fies.
Und das war richtig gemein. Da habe ich plötzlich direkt vor deine Mauern habe ich so einen so ein Katapult gebaut oder so ein Mini-Mörser und habe dann konstant deiner Geschichte Schaden gemacht. Und dadurch, dass die gegnerische Hauptstadt ja nur 10 Lebenspunkte hat, das geht dann doch recht schnell. Also meistens ist es so, es wird ein bisschen gekämpft, es gibt so ein bisschen Scharmützel und irgendwann kommt so der Durchbruch und dann macht man richtig Schaden. Aber es ist nicht so ein krasses Vor und Zurück, habe ich so das Gefühl.
Ja, wenn man es dann einmal durchgeschafft hat, dann kann man eigentlich ganz gut Schaden machen, normalerweise.
Ja. Und selbst wenn der Gegner sich dann fängt, hat er vielleicht nur noch 2 Lebenspunkte, dann reicht ja nur noch ein Ass im Ärmel, dass ich es vielleicht dann doch schaffe, den anderen herunterzuprügeln. Und dann geht es auch teilweise darum, die eigene Verteidigung aufzugeben, um dann alles auf Angriff zu setzen. Und ich finde die Dynamik in dem Spiel schon sehr interessant, weil sie auch nicht nur so ein klassisches Schach hat, sondern auch so ein Abwägen von was mache ich jetzt? Ist die Einheit jetzt wirklich wichtig? Oder stelle ich die als Verteidigung hin, weil man eben nicht durch gegnerische Einheiten einfach durchlaufen darf? Was mache ich jetzt? Und da sind schon viele Entscheidungen zu treffen in dem Spiel.
Also ich muss sagen, du sagst ja, mit jeder Partie catcht es sich dich ein bisschen mehr. Bei mir ist es eher gegenteilig.
Ja, bei dir ist es ja häufig so, dass du Spiele sowieso nicht so häufig hintereinander spielen willst, sondern
ja,
immer wieder eine Pause
das
brauchst.
Und wir haben es in letzter Zeit echt häufig gespielt.
Ja.
Und ja, irgendwie ist es wieder so eine Art von Spiel, von Duellspiel, die mir nicht so gut liegt, die ich nicht so gut kann. Also ich kann dieses Einheiten aussuchen, die Einheit zum richtigen Zeitpunkt rausschicken. Da bin ich nicht so gut drin. Und das liegt mir nicht so und ist nicht so mein
Es hat schon
mein
was, so ein
Mechanismus.
Bisschen was Area Controlling.
Genau,
ist so
und das
bisschen,
geht
ne?
in diese Richtung, die ich nicht so gerne mag. Und bei mir ist es dann eher so, dass es mit der Zeit dann eher ein bisschen abnimmt, weil ich das Gefühl habe, bei mir bleibt das so auf einem Level.
Und ich werde
besser.
Und
du steigst immer weiter durch.
Das kann sein, ja.
Und du wirst auch immer fieser in diesen Spielen dann immer.
Verstehe ich.
Ja, mich catcht es einfach nicht so sehr wie dich.
Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube, die Diskrepanz ist, also ich habe schon das Gefühl, ich bin gerade dabei, das Spiel auf einer anderen Ebene zu meistern. Also ich merke, dass ich, in dem Sinne.
Das klingt ein bisschen übertrieben.
Nein, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich das Spiel jetzt ganz anders verstehe als in den ersten Partien. Also ich habe ganz andere Ideen im Kopf, was ich jetzt machen würde. Und das finde ich sehr cool. Generell muss man sagen, ist es ja auch recht simpel. Ne? Also die Aktionen, die man machen kann, sind relativ übersichtlich.
Ja,
das ist super schnell erklärt. Das finde ich sehr cool. Und man merkt, dass das Spiel vor Liebe auch so ein bisschen strotzt, könnte man sagen. Das fängt ja bei den Figuren an, die natürlich auch nochmal Bonusgeld kosten.
Wobei ich da
cool
auch
sind.
Sagen muss, ich finde die Holzmiepel, die drin sind, auch nicht schlecht.
Nee, die sind
auch
okay.
Also ganz ehrlich, ich finde die eigentlich auch ganz gut.
Ja, ja.
Und ich finde das schon, also diese extra Figuren sind natürlich schon ein Invest, das
aber die sind schon cool. Die sind schon cool, ich mag sie schon.
Nee, komm, also wenn ich jetzt auch hier so bei BGG die Holzmiepel sehe, ich finde die eigentlich auch ganz
nee, die
ganz
sehen
nice.
Auch vollkommen, also wenn ich nicht wüsste, dass es auch noch andere gibt, würde ich auch die Holzmiepel spielen, also so ist es nicht. Aber die anderen sehen schon sehr cool aus. So, aber da hört ja nicht die Liebe auf. Wir haben noch ein kleines Booklet, wo auch zu jeder Fraktion, die man spielen kann, noch Hintergrundinformationen stehen, warum der Playstyle jetzt so ist, wie er ist. Auf jeder Karte gibt es noch einen Flavortext, so ähnlich wie bei Flügelschlag. Das finde ich richtig cool, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, weil die andere Person noch ein bisschen was überlegen muss, lernt man dann doch etwas über irgendwelche Einheiten von dem Gegner kennen oder von sich selbst. Das finde ich auch total spannend. Also gerade auch, weil ich merke, da wurde sich auch historisch irgendwie so Gedanken gemacht, wie man das rüberbringt. Und dann hat man plötzlich eine Fraktion, wo es ganz viele schwache Einheiten gibt, die aber mit anderen auf einem Feld stehen und sich quasi für die anderen opfern und dann liest man die Hintergrundsachen, das finde ich cool. Also ich finde, wenn man so ein bisschen Affinität auch zu dieser Geschichte hat, dann kann einem das auch nochmal richtig Spaß machen, so wie bei uns ja auch Flügelschlag, ne? Das finden wir auch immer.
Ja.
Ich finde, solche Spiele profitieren davon immens, weil Leute, die es nicht mögen, die lesen es halt nicht. Aber wenn man dann doch ein bisschen länger mal auf seinen Zug wartet, dann liest man sich doch die Informationen durch. Mhm. Das finde ich sehr cool. Ja, Kickstarter-typisch gibt es auch noch eine Erweiterung, die haben wir noch nicht ausprobiert. Da geht es dann nämlich ins Deconstructing. Das heißt, wir suchen uns selber Einheiten aus, die wir in unser Deck mischen.
Das ist aber ein bisschen heavy.
Ja, da warten wir noch die nächsten 20 Partien ab. Aber da sind auch neue Map-Tiles und so dabei. Also muss man nicht unbedingt als Anfangskauf haben. Probiert es gerne erstmal im Grundspiel aus, das ist gut genug. Und bietet vor allen Dingen mit den vielen verschiedenen, ich glaube es sind 6 Fraktionen drin, das bietet dir auch genug Abwechslung. Du kannst die erstmal alle gegeneinander spielen, da bist aber genug beschäftigt.
Das stimmt. Ja,
so das viel war
zu Echoes of Emperors. Hast du auch gerade dran gedacht.
Ja, genau. Ein sehr schönes Spiel für mich, für Simone ein manchmal auch frustrierendes Erlebnis.
Sehr.
Kommen wir zu dem letzten Spiel für heute. Jetzt haben wir sehr lange über 2 Spiele gesprochen und ich muss doch jetzt noch ein Update geben. Vielleicht warten die ein oder andere Person hier auch
darauf.
Außerdem
hast du es in der letzten Folge schon angekündigt.
Genau, so ist es. Es geht um Blood on the Clock Tower. So, und jetzt muss man dazu sagen, dass wir das Ganze letztes Jahr schon gespielt haben, auf einem Brettspielwochenende kennengelernt. Wir hatten eine sehr schöne Anfängerrunde, wo uns das Spiel in Persona beigebracht wurde. Und
danach eine schwierigere,
spezielle Runde
mit Leuten, die das Spiel schon sehr, sehr häufig gespielt haben.
Ja, in großer Runde und die auch nicht so repräsentativ war, würde ich sagen.
Ja, das kannst du ja jetzt beurteilen.
Also,
und wir haben
überhaupt
ja schon
nicht in vielerlei Hinsicht, in Social Hinsicht her, aber auch von der Partie her.
Und wir haben ja schon eben über diese Runden auch schon mal ausführlicher gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, ausführlich nicht. Wir haben nur gesagt, wir werden ein Update dazu geben.
Ah, okay. Aber wir haben es, glaube ich, schon kurz erwähnt, wie unser Ersteindruck war.
So, hallo, hier ist Simon nochmal aus dem Off. Wir haben eben bemerkt, dass wir bei Blood on the Clock Tower gar nicht die Regeln kurz angerissen haben. Und das ist natürlich schlecht. Da haben mich die Emotionen zu diesem Spiel übermannt. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn das kann ich ja jetzt noch schnell hinzufügen. Also, worum geht's bei Blood on the Clock Tower? Das ist ein Spiel, bei dem wir in Social Deduction-Manier, wie man es auch aus anderen Spielen kennt, versucht herauszufinden, wer böse ist. Und die Bösen versuchen natürlich herauszufinden, wie können sie am besten nicht auffliegen oder am besten spielen, um nachher zu gewinnen. Es geht insgesamt thematisch darum, dass ja ein Mord passiert ist und jemand hängt irgendwie am Glockenturm. Und wir versuchen herauszufinden, wer war das denn jetzt eigentlich? Und dabei ist es aber sehr interessant, denn es ist schon fast vom Prinzip her ähnlich wie Werwolf. Heißt, wir führen große Diskussionen auch um Nominierungen am Tag. Allerdings gibt's große Unterschiede zu Werwolf. Warum? Jeder, der stirbt, darf weiterhin noch mitspielen. Ne? Die haben weiterhin noch eine Stimme für eine Abstimmung zum Beispiel, haben aber ihre Fähigkeit des Charakters nicht. Das ist auch somit das Interessanteste, finde ich, bei dem Spiel, denn es gibt keine Rollen, die nicht viel können, sondern jede Rolle ist irgendwie wichtig in diesem Spiel. Das heißt, ich muss mich schon sehr auf die Rolle einstellen. Ich muss gucken, wem erzähle ich auch, welche Rolle ich bin. Es gibt auch Privatgespräche, die man führen sollte, wo man sich einfach nochmal aus der Gruppe herauszieht und am Tag auch mit anderen im 1:1 oder ja, in Dreiergesprächen sich zusammenfindet, Informationen austauscht, die dann auch nachher vielleicht in der Gruppe vorgetragen werden können, um gewisse Personen zu nominieren. Ja, auch die Bösen tatsächlich haben unterschiedliche Rollen und auch die sind super wichtig, denn es gibt einen Dämon. Und im Basisskript hat der Dämon keine große Fähigkeit. Später ändert sich das auch noch mit weiterführenden Skripten. Aber die Schergen, die sind auch im bösen Team und die haben wichtige Rollen. Zum Beispiel gibt es den Poisoner. Und der Poisoner, der kann jeden Tag jemanden vergiften und der bekommt dann falsche Informationen zum Beispiel oder kann falsche Informationen bekommen. Dann gibt es aber auch zum Beispiel eine Hexe. Und wenn die Hexe jemanden in der Nacht auswählt und die Person am Tag jemanden nominiert, stirbt die Person. Also es gibt sehr interessante Charaktere, die irgendwie alle ja auch wieder ineinander greifen. Und als böser Spieler versucht man so ein bisschen Verwirrung zu stiften und ja, vom Dämon abzulenken. Das heißt, selbst wenn man Scherge ist, kann man auch gut und gerne mal geopfert werden vom bösen Team. Oder man macht sich selbst so verdächtig, dass alle denken, man wäre selbst auf jeden Fall böse. Aber ist man dann auch der Dämon oder nicht? Und so beginnen natürlich auch die Mindgames und die möglichen, man sagt, Welten, wo man schaut, okay, was ist aktuell realistisch, was könnte es aber noch sein? Und da wird es auch sehr komplex, weil Blood on the Clock Tower eben eine hohe Komplexität auch mit sich bringt in dem Deduktionsanteil, was ich auch sehr gerne mag und was vor allen Dingen in den Online-Partien, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, sehr gut durchkommt. Ja, also, wir spielen dann über in den Nacht, werden die Rollen aufgeweckt. Wir kennen das aus Werwolf. Am Tag wird erstmal in Privatgesprächen diskutiert, dann in der großen Runde und dann ist es offen für Nominierung. Da ist es auch wichtig, jeder darf nur einmal nominieren am Tag und auch nur einmal nominiert werden. Das ist auch ganz wichtig, kann man auch taktisch mit gut umgehen. Und ja, dann gucken wir mal, ob die Dorfbewohner, als die wir uns ja alle ausgeben quasi, schaffen, Böse herauszunehmen oder nicht. Und in der Nacht stirbt ja auch immer dann eine andere Person, die aber vom Dämon oder ja, vom Dämon ausgewählt wurde. Das ist alles wirklich sehr interessant und ja, wie meine Erfahrungen damit sind, das hört ihr jetzt.
Ja, so, jetzt war Simone tatsächlich sehr lange, sehr weit entfernt gedanklich von mir.
Das klingt so böse.
Ja, es war schon eine harte Zeit. Ich wusste nicht mehr mit mir anzufangen. Was soll ich machen? Simone, kann ich mit mir spielen? Ich war ja schon in Indonesien irgendwo spielen. Was heißt irgendwo? Also jetzt auch wieder so abwertend. Vielen Dank, André, dass du das jetzt schon dreimal mit mir gespielt hast. Und Timo ebenfalls zweimal. Blood on the Clock Tower ist ein Spiel, wo ich mich an dem genau richtigen Zeitpunkt rangewagt habe. Denn es gibt einen Discord-Server, der sich darauf spezialisiert, Online-Runden anzubieten. Und die hatten, Gemeinschaft am Glockenturm heißt er, und den hatte ich will jetzt nicht sagen durch Zufall entdeckt, sondern ich hatte mit dem lieben Martin von den Brettspiel-Buddies. Viele, viele liebe Grüße gehen natürlich raus. Wir haben sie damals ja auch auf der Messe getroffen, du erinnerst dich.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Genau, die hatten, der hatte tatsächlich aufgerufen auf seinem Discord-Server, ob nicht jemand Blood on the Clock Tower mitspielen will. Und ich dachte so, Simone ist eh weg, was habe ich zu verlieren? Komm, gucke ich mir heute Abend an. So. Und ich habe es gespielt online und hatte eine sehr gute Einführung.
Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Weil
ja, dass ich auch was zu tun hatte.
Genau, und das hat sich ja dazu entwickelt, dass du das jetzt sehr, sehr häufig gemacht hast.
Ja, und tatsächlich ist das so gewesen, dass ich da eine sehr schöne Zeit hatte. Ich war skeptisch bei der Online-Umsetzung, weil es ist ja ein Social-Deduction-Spiel. So, und Social-Deduction-Spiele leben natürlich von der Stimmung am Tisch erstmal oder vom Stuhlkreis, wie auch immer man Blood on the Clock Tower spielt. Und es lebt ja auch davon, dass man zusammen aus dem Raum geht, zusammen sich dann in Persona austauscht. Und natürlich kommt da eine App nicht dran. Wie soll denn auch das funktionieren? Aber die Alternative ist ja überhaupt gar nicht gegeben gewesen. Es gab hier jetzt ja keine Runde, die gesagt hat, komm mal dazu, hier in meiner Region. Ich nehme dich mal jetzt mit, die nächsten 14 Tage, jeden Abend, so ungefähr. Sondern es war tatsächlich ja nicht, gab ja keine Alternative. Und dann bin ich tatsächlich auf den anderen Discord-Server, hier Gemeinschaft am Glockenturm, und die haben einen Fundraising-Tag gehabt, wo sie Spenden gesammelt haben und unfassbar einen großen Betrag zusammengesammelt haben für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Natürlich habe ich auch gespendet, muss ja auch sein, weil ich hatte einen fantastischen Tag. Sie haben einfach von 9 Uhr morgens bis, ich weiß nicht, bis zum nächsten Morgengrauen Runden angeboten. Tatsächlich war ich dann, ich glaube, ich war in der ersten Runde um 12 dabei. Und
bestimmt
dann in der
drei
letzten,
Runden oder so, ne?
Nee, 5 oder
4,
so.
5 sogar?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die letzte war dann um kurz vor 0 Uhr zu Ende oder so. Und es hat unfassbar Bock gemacht, weil man ehrlicherweise sagen muss, das ist ja ein Hardcore kompliziertes Spiel, bei dem man am Anfang von den Eventualitäten so ein bisschen auch ja, erschlagen wird. Kannst du ja auch berichten.
Ja, auf jeden Fall.
So war es ja bei uns beiden. Weil wir hatten so in den ersten Partien so den Kritikpunkt, ist das überhaupt 100% immer so richtig lösbar? Es gibt doch immer eine Alternative, die auch sein könnte. Und da hörte man ja auch dann häufig, das kommt mit der Erfahrung. Und da würde ich sogar sagen, das stimmt. Es gibt ja auch unterschiedlich schwere Skripte. Wir haben damals Trouble Brewing gespielt und das habe ich jetzt auch ausgiebig gespielt. Und jetzt würde ich sagen, nach so 10 Partien hat es wirklich bei mir Klick gemacht. Dass ich gemerkt habe, okay, ich kriege viele Sachen auseinandergedröselt. Ich weiß jetzt, dass die Info stimmt, dass die Info stimmt. Ich weiß, ich bin auf jeden Fall nicht der Betrunkene. Mhm. Wir haben zwar ein Poison Game, also mit Giftmischer und wann war welche Information falsch. Ich weiß aber auch, in der dritten Nacht habe ich die Information bekommen und der andere, der denkt, er ist vielleicht vergiftet, hat die bekommen. Also ist eine von den beiden Sachen wahr. Und so kommt man immer näher an die Wahrheit ran, je nach Partie natürlich.
Ja.
Und je nach Chaos. Aber es waren jetzt viele Partien dabei, wo ich vielleicht sogar trotzdem verloren habe, weil ich nicht alle auf meine Seite bekommen habe, aber wo ich trotzdem quasi den richtigen Bösewicht herausgefunden habe am Ende. Und das macht es dann schon sehr cool, muss ich sagen.
Okay. Und als Bösewicht fandest du es ja auch cool.
Also, als Bösewicht macht es mir noch am meisten Spaß.
Da bist du nach der Runde oder zwischendrin kommst du, bist du dann vorbeigekommen und sagst, ach, das ist, keiner weiß, dass ich das bin. Ich habe alle so gut manipuliert.
Ja.
Du warst richtig begeistert. Das hat mich so gefreut, weil du warst richtig freudestrahlend, dass du da alle abgemurkst hast.
Mir vor allen Dingen teilweise ist das auch so, dann merkst du beim Spielen, oh, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Und dann geht dir der Arsch aber wirklich auf Grundeis. Dann denkst du dir, oh nee, hoffentlich fällt das jetzt keinem auf. Und das Schöne ist bei den Online-Runden, dass man danach auch dann meistens noch so 15, 20 Minuten im Call bleibt und dann irgendwie nochmal sich drüber austauscht, das Revue passieren lässt. Mittlerweile kenne ich auch ganz viele von dem Discord-Server, die man immer wieder in den Runden findet und man sagt, ach, du schon wieder. Und es ist wirklich cool, weil es so fluffig umgesetzt ist, dass es für mich nicht die Hürde hätte, das jetzt nur auf Brettspielwochenenden spielen zu können. Selbst jetzt, wo Simone wieder Zeit hat, habe ich mich gerne auch noch mal einen Abend hingesetzt und habe dann auch noch mal eine Runde gespielt. Ich habe auch morgen wieder Bock drauf, weil es so eine niedrige Hemmschwelle hat, das zu spielen. Weil das ist ja ein Game, du brauchst erstmal 12 Leute. Ich finde hier keine 12 Leute erstmal per se. So viel kenne ich gar nicht, die da in
Instagram sind. Du kennst keine 12 Leute.
Sowas ist was fürs Brettspielwochenende. Und da bin ich in der Live-Runde sicherlich auch dabei. Aber ich möchte das Spiel ja auch, weil es so kompliziert ist, auch erstmal mechanisch teilweise begreifen. Und dafür war es jetzt in der App, beziehungsweise ich sage immer App, aber es ist eine Webseite, ihr müsst dafür nichts bezahlen, richtig gut mit Kamera, mit einer guten Mechanik, wie man in Räume geht. Man drückt einfach nur einen Knopf und ploppt dann quasi raus mit der anderen Person. Die anderen sehen auch, dass du mit der Person sprichst. Abstimmung funktioniert hervorragend. Wenn man einen guten Storyteller hat, dann macht das einfach eine Menge Spaß. Und für mich muss ich sagen, kann es jetzt von der Schwierigkeit ein bisschen anziehen. Ich habe mich jetzt schon mal in Runden eingetragen, die vielleicht ein bisschen anders sind nochmal als die ich jetzt hatte. Aber ich merke auch, wie viel Wiederspielreiz dieses Spiel hat und verstehe nach und nach mehr, wieso es auch eins der besten Social Deduction Spiele ist. Ja. Und kann das wirklich nur empfehlen, das auch mal online auszutesten, wenn ihr sagt, ah, ich krieg so selten eine Runde zusammen. Ja, ich war auch skeptisch, aber macht's einfach einmal. Probiert's einfach mal aus. Es kostet ja nichts, außer eure Zeit. Und ich bin sehr dankbar für so viele engagierte Leute, die da tagtäglich auch immer wieder Runden anbieten, die da mit vollem Eifer dabei sind. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist wirklich schon wieder ein Hobby im Hobby, weil da Leute sind, die, glaube ich, auch sonst nicht so viele Brettspiele spielen wie jetzt ihr oder wir, sondern das wirklich so ein Ding ist, ich spiele Blood on the Clock Tower und ich kann es durchaus nachvollziehen. Also früher in der Schulzeit, ich glaube, das hätte ich auch total abgefeiert und weiß ja auch, dass das in allen Altersgruppen gut ankommt. Da sind Leute, die sind super jung, da sind Leute, die sind in unserem Alter sind noch ältere, da ist alles dabei. So, und jeder hat da Spaß dran. Und das finde ich immer gut. Ich finde es immer gut, wenn es nicht so emotional wird und man sich nicht so krass in die Haare kriegt. Ja,
ja, das ist ja bei Social Deduction sollte das ja so sein, dass man das dann auch nicht jemandem übel nimmt.
Ja, aber es passiert, glaube ich, dann doch häufiger mal. Also ja. Ist jetzt nicht an der Tagesordnung, aber man darf solche Sachen nicht persönlich nehmen, wenn man hintergangen wird oder sonstiges. Und ich finde, da muss man mit Humor rangehen. Es ist ein Spiel. Aber das werdet ihr ja für euch auch selbst einschätzen können, ob ihr das könnt oder nicht.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde auf jeden Fall auch noch mal ein paar Partien mitspielen. Aber wahrscheinlich halt eher auf dem Brettspielwochenende und nicht online.
Ja, weil du die Leute da auch kennst. Ne?
Genau, weil ich die Leute ja, da kenne.
Das hatten wir auch schon mal.
Genau. Das ist einfach, ich bin da nicht so
offen. Du bist
offen.
Da introvertierter ich bin und da ich bin introvertierter, da eher extrovertierter.
Genau, ich bin da nicht so, dass ich da mich einfach in so eine Online-Runde anmelde und einlogge. Selbst wenn der Simon dann da auch dabei wäre, weiß ich nicht, da bin ich dann irgendwie dann doch zu schüchtern.
Klar.
Ja, vielleicht ein bisschen. Nee, ja. Also es wäre mir auf jeden Fall nicht so wohl dabei, wie jetzt irgendwie in Natura ja, mit den Leuten und dann sowieso mit Leuten, die ich kenne.
Also ich würde auch immer sagen, ich würde das in persona, in einer Runde vor Ort immer vorziehen. Gerade wenn das atmosphärisch gut durchgeführt wird, mit ein bisschen Hintergrundmusik, einem guten Storyteller und so. Aber es ist einfach toll, dass es diese Alternative gibt, weil es ist für mich kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und.
Ja, und vor allem, dass es auch so gut funktioniert. Das ist ja wirklich super.
Ja, ja.
Nee, freut mich, dass du das so ein bisschen für dich entdeckt hast und da so viel Spaß dran hast.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lange der Spaß hält, ob ich das jetzt dauerhaft irgendwie zumindest ein, zweimal die Woche mache. Mal schauen. Aber im Moment schwindet die Lust nicht und ich freue mich auf jede einzelne neue Partie.
Ja, das ist super.
Genauso wie auf die nächsten Spiele, die schon wieder auf uns warten. Aber in der nächsten Folge geht's erstmal hoch hinaus, wieder zu dem Brettspielwochenenden-Rückblick. Also ein Special erwartet euch mit Überlänge wahrscheinlich in der nächsten Woche.
Nicht so viel ankündigen.
Ja, stell mal vor, wir fahren jetzt nicht hin, das wäre scheiße.
Ja, eben.
Aber dann wird es eine enttäuschte nächste Folge werden.
Oh ja.
Also das wollen wir nicht hoffen. Noch bin ich fit. Ich war ja feiern am Wochenende und hatte schon meine Muskelschmerzen beziehungsweise mein Muskelkater.
Ich wollte gerade sagen, dazu muss man sagen, du gehst sehr, sehr selten feiern.
Eigentlich gar nicht. Ne?
Eigentlich gar nicht.
Aber ich war auch erst um kurz vor sechs zu Hause. Also, in dem Sinne, macht was Vernünftiges und spielt lieber, dann kriegt ihr auch keinen Muskelkater im Normalfall.
Das stimmt. Ja doch, wenn man so viel spielt, dann kriegt man ja Muskelkater von anderen Dingen.
Vom Hirn? Muskelhirnkater gibt es nicht.
Nein, wenn du so lange am Brettspieltisch sitzt. Dann kriegst du vom Putzen Muskelkater oder so. Weil du dich ja nicht bewegst.
Ach so, meinst du das? Ja, ja, ja. Okay, wir sind abgeschwiffen. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Und wenn ihr schon Blood on the Clock Tower online gespielt habt oder ihr sagt Indonesia, das klingt ja total interessant oder keine Ahnung, ihr wollt irgendwas zu Echoes of Emperors sagen, dann schickt uns doch gerne einfach eine Mail.
Ja.
Und oder bei Instagram eine Nachricht. Wir antworten da auch gerne drauf. Wir freuen uns immer. Bewertet uns auch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wenn ihr wollt. Und würden sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und wenn ihr Bilder, das habe ich jetzt viel zu spät gesagt, jetzt ist die Folge ja vorbei. Wenn ihr Bilder von den Spielen sehen wollt, die wir besprochen haben,
Doch schon.
Dann guckt mal bei Instagram vorbei. Und wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was in der nächsten Woche, nein, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ach, ist egal. Nächsten Montag könnt ihr schon sehen, was in der Folge am Dienstag besprochen wird.
Ich wollte gerade sagen, also so weit vorher lädst du das doch gar nicht hoch.
Gut, dann würde ich sagen, macht euch einen schönen Abend oder Mittag oder morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
Bis dahin.
Ciao.